Welt, inne der Welt der kleinen Wunder.
Willkommen in unserer Welt der kleinen Wunder. Wir sind Eva und Rita und wir sind Mamas von ehemaligen Extremfrühchen. Das verbindet uns, seit wir uns 2012 auf der Kinderintensivstation beim Känguruen kennengelernt haben. Unser Mama-Alltag ist durch die Frühgeburten ein besonderer. Hier im Podcast erzählen wir, was uns bewegt. Von unseren Herausforderungen, Sorgen, aber auch den kleinen Wundern, die wir durch unsere Kinder erleben dürfen. Schön, dass ihr hier seid.
Los geht's!
Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Er ist unter anderem Neonatologe und Mitbegründer des Bundesverbandes Das Frühgeborene Kind. So über diesen Bundesverband haben wir uns auch kennengelernt und ich freue mich total. Und er sagt von sich selbst, ich bin ein Frühchen, ich habe ein Frühchen und ich arbeite mit Frühchen. Und was das bedeutet und welche Geschichten dahinter stecken, darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Dr. Friedrich Porz. Fritz, sag ich jetzt mal, ne? Du hast dich als Fritz bei uns vorgestellt, voll schön. Wenn man dich googelt, dann findet man unglaublich viele Informationen über dich. Du bist, wie ich gerade schon gesagt habe, Neonatologe und Mitbegründer und auch Vorstandsmitglied. Ah, nee, Moment. Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Nachsorgeeinrichtung Stiftung Bunter Kreis. So. Und Mitbegründer des Bundesverbandes Das Frühgeborene Kind und aktuell noch, Klammer auf, Klammer zu, darf ich sagen, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats. Du warst aber auch leitender Oberarzt an der jetzigen Universitätsklinik Augsburg und du hast zwei Lehraufträge, nämlich einmal für Case Management an der medizinischen Paracelsus-Universität in Salzburg und im Masterstudiengang Musiktherapie am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Ganz schön viel. Das Thema Frühchen, Frühgeborene, Arbeit mit Frühchen prägt also dein komplettes Leben, oder?
Ja, das kann man so sagen. Nur, dass ich ein Frühchen war, habe ich erst sehr spät erfahren.
Okay.
Wir waren Zwillinge, 35. Woche, also nicht so klein oder so unreif. Aber ich hatte nur 1700 Gramm, also sehr distrof für die damaligen Verhältnisse, und mein Bruder 2200 Gramm.
Wahnsinn.
Aber irgendwie war das dann für meine Mutter nie ein Thema, was sie mit uns besprochen hat. Ich habe es erst erfahren im Medizinstudium, wo es um Frühgeborene ging.
Ah, okay. Und wer hat dir das dann da gesagt?
Ja, meine Mutter.
Ach so, okay.
Als ich ihr so erzählt habe, dass ich auf der Frühchenstation war, in Hannover, hat sie mir gesagt, ja, du bist ja auch, oder ihr seid ja auch Frühchen.
Okay, und was hast du in dem Moment gedacht? Also war das für dich so ein Moment von, ach so, jetzt ist alles klar, warum ich, keine Ahnung, irgendwie mich anders gefühlt habe? Oder war das so eine...
Ich habe mich nie anders gefühlt.
Okay.
Vielleicht war das aber auch deshalb, weil ich nicht wusste, dass ich ein Frühgeborenes war. Kann man ja immer so diskutieren.
Ja.
Ob man irgendwie anders fühlte, man weiß, man ist was anderes, oder ob man sich wie andere fühlt, wenn man es nicht weiß.
Das ist echt eine gute Frage. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt bei unseren Kindern. Unsere Jungs, ich habe ja auch Zwillinge, die wissen das. Und ich frage mich manchmal, genau, was das eine oder das andere bedingt. Das ist total spannend. Wenn du, also du kannst dich ja offensichtlich nicht dran erinnern, aber würdest du uns verraten, wann du geboren bist? Magst du das? Ist aber auch okay, wenn du sagst, nee.
Am 3. Dezember 1949.
1949, okay, da war die...
Ich werde bald 75.
Wahnsinn, total cool. Bald, da müssen wir feiern.
Genau.
Da war die Versorgung im Krankenhaus ja wahrscheinlich noch eine ziemlich andere. Ne? Hat deine Mama dann, als du es erfahren hast, dass du ein Frühchen bist, da mit dir mal drüber gesprochen oder mit euch eigentlich?
Ja, sie hat dann viel erzählt.
Okay.
Aber wir waren nie in der Kinderklinik.
Okay.
Und ich sage so ein bisschen flapsig, das ist unser Glück.
Mhm.
Damals hätte man in der Kinderklinik auch nichts gemacht. Es gab ja nicht mal Infusionen.
Mhm.
Und wir sind in Freiburg geboren, in einem christlichen Krankenhaus, bei den Nonnen, im Loretto-Krankenhaus.
Mhm.
Und die Nonnen haben dann so gesagt, das kriegen wir schon hin. Und eine soll gesagt haben, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen stark, um den Kleinen ist nicht schade, den Großen kriegen wir schon durch.
Oh.
Und ich sage dann immer, das war der Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, Neonatologe zu werden.
Ja, du, Ganz ehrlich, das hat uns auch ein Arzt zu unseren Jungs gesagt. Der einer von beiden war schwer krank, mehrere Notoperationen gehabt. Und dann haben die Ärzte mal gesagt, der muss jetzt kämpfen, wir können nichts mehr machen. Und es gab auch eine Situation, wo eigentlich, es gab nur noch eine Ärztin, die gesagt hat, ich mache das, ich operiere den trotzdem. Und die anderen haben gesagt, lass das, es lohnt sich nicht mehr. Das wissen wir heute, wir haben auch mit ihr gesprochen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Kind deswegen total der Kämpfer geworden ist.
Genau. Und es lohnt sich so oft. Ich habe oft erlebt, wo Kollegen gesagt haben, wir machen nichts mehr oder die Kinderchirurgen. Und wenn wir uns dann durchgesetzt haben oder ich mich durchgesetzt habe und gesagt habe, wir machen doch was, habe ich öfters erlebt, dass die Kinder gesund geworden sind.
Wahnsinn. Kriege ich voll die Gänsehaut.
Ja, ja, und damals gab es ja, Wärme und Ernährung war ja das Thema.
Ja.
Wärme war nicht so schwierig. Wir haben schon Möglichkeiten gefunden, uns zu wärmen. Ernährung bei mir war schwierig. Ich bin dann mit einem Nasenlöffel ernährt worden.
Das
sind so
das
wie die Medikamentenschiffchen
fies.
Mit so einem Ausguss vorne. Und da wird dann die Milch reingekippt und dann in die Nase geträufelt. Mein Vater soll immer gesagt haben, entweder er trinkt oder er erstickt.
Aber hallo.
Ja.
Aber hallo, das stimmt natürlich, ne? Weil dann fließt das Zeug irgendwie runter und dann kannst du eigentlich nur...
Ja, genau.
Oh, meine Güte.
Du musst schlucken. Ja, war schon eine harte Zeit. Aber wir waren im Rooming In, muss man sagen.
Ja,
das genau. Und ich wollte fragen, wie lange warst du oder wart ihr dann noch dort im Krankenhaus? Also das klingt jetzt so, als wärt ihr da noch ein bisschen länger gewesen.
Ja, wir hatten das Glück, dass wir dann dort bleiben durften und meine Mutter auch bleiben durfte, bis wir entlassen wurden. Also das war irgendwie eine Ausnahme. Und wir haben das dann anscheinend gut hingekriegt. Wir sind nach 4 Wochen entlassen worden.
Ah, 4 Wochen nur, das ist ja auch gar nicht lange, ne?
Und ja, es ist was draus geworden.
Total cool. Das heißt auch, ihr habt spontan geatmet, ne? Weil eine Beatmung wäre damals wahrscheinlich gar nicht so möglich gewesen wie heute.
Nee, wäre gar nicht möglich gewesen. Routinemäßig ist die Beatmung ja erst in den 70er Jahren eingeführt worden, bei Frühgeborenen, Neugeborenen.
Ja, ja, also uns ist auch klar, unsere Jungs sind in der 24. Woche geboren und ich würde behaupten, also der Arzt hat uns damals auch gesagt, noch 5 Jahre vorher hätten die nicht überlebt. Also die Möglichkeiten, die die Medizin bietet und sich auch stetig weiterentwickelt, die sind einfach über die Jahre so wahnsinnig vorangekommen. Das ist echt beeindruckend.
Was mich jetzt noch interessiert, natürlich als Muttersicht, habt ihr auch mal darüber gesprochen, also du mit deiner Mutter, wie das für sie war? Also hat sie das so wahrgenommen als so was Besonderes oder hatte sie dann auch, als ihr dann, ich meine, ihr seid dann nach Hause, da warst du wahrscheinlich immer noch sehr klein, auch so Ängste oder wusste sie gleich so, wie sie damit umzugehen hat? Weil Zwillinge als ist ja schon mal alleine eine sehr große Aufgabe und dann... ja, noch diese besondere Situation dazu?
Ja, sie hat es erst eine Woche vorher erfahren, dass sie Zwillinge kriegt.
Ach, du meine Güte.
Und wir waren ja, ich bin ja im Schwarzwald aufgewachsen, in Hinterzarten. Und dann hat ihr Frauenarzt sie gleich nach Freiburg geschickt, ins Loretto-Krankenhaus. Und so eine Woche später sind wir dann gekommen. Und meine Mutter hat wohl auch sehr viel Blut verloren nach der Geburt oder bei der Geburt. Und ein Oberarzt hat sie irgendwie ins Herz geschlossen und hat alles für sie und für uns getan. Von dem hat sie immer noch geschwärmt. Und sie hat über Ängste eigentlich nicht so gesprochen. Das war nicht die Generation, die sich so geöffnet hat. Aber sie hat immer wieder gesagt, wenn unser Vater sie nicht so unterstützt hätte, auch mit dem Füttern und so, glaube ich, hätte sie es nicht geschafft.
Ja, ja, das ist halt echt eine besondere Situation, ne? Also das kenne ich auch mit den Zwillingen. Einer von unseren Jungs konnte nicht schlucken und atmen gleichzeitig. Das heißt, wir mussten den mit so einer speziellen Flasche füttern und nur also lange Magensonde und dann irgendwie mit so einer Flasche so tröpfchenweise. Das hat manchmal 2 Stunden gedauert in der Nacht, ne? Und das hältst du nicht aus, also oder durch, wenn du alleine bist. Da brauchst du die Hilfe. Das kann ich mir voll gut vorstellen. Und das war ja damals vielleicht noch nicht ganz so selbstverständlich, ne? Da war die Rollenaufteilung noch klarer.
Er hatte Glück, dass er zwischendurch von der Arbeit nach Hause gehen konnte. und sie unterstützen.
Was ich jetzt auch wieder so raushöre, und da haben wir sogar mal eine extra Folge auch drüber gemacht, wie wichtig dann auch das Personal ist. Ja, also erinnerte sich an diesen Oberarzt und wir auch. Also, ne, wie gut wir da betreut waren und so, das war emotional so aufreibend. Und wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir so dankbar sind, dass wir da so eine tolle Elternbetreuung auch hatten.
Was mir so immer aufgefallen ist und anderen Kollegen auch, wenn man bei der Erstversorgung dabei war oder die Erstversorgung selber gemacht hat, dann bondet man auch mit der Familie. Und ich habe ja 10 Jahre noch entwicklungsneurologische Ambulanz gemacht. Mhm. Und wenn ich das Kind erst versorgt habe, das wussten die Eltern nach 3 Jahren. Also sie haben gleich gesagt, sie waren bei der Geburt.
Das ist so einschneidend, tatsächlich. Dass mir das auch so geht, dass ich mich total dran erinnern kann. Gut, ich war bei der Geburt selber, es war nicht eine Vollnarkose, also oder hatte ich eine Vollnarkose, aber mein Mann kann noch ganz genau sagen, das ist der Arzt, das ist der Arzt, das ist die Schwester. Und auch genau wie du sagst, wir haben so eine besondere Beziehung zu denen, die uns ganz am Anfang versorgt haben.
Genau. Ja. Und bei schwerkranken Kindern oder Kindern mit Fehlbildung, da wissen die Eltern nach Jahren noch, nach Jahrzehnten noch, wer was gesagt hat, wörtlich.
Ja, also ihr als Ärzte auch da noch?
Nein, das glaube ich nicht, weil das sind halt doch zu viele.
Ja.
Aber die Eltern wissen
die Eltern.
Genau wörtlich, wer was gesagt hat, wie jemand die Diagnose hat.
Ja, das kann ich bestätigen.
Ja. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema Eltern und Elternbetreuung zurück. Ich würde da gerne noch ein bisschen länger drüber sprechen. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich gerne mal auf dein zweites, ne, ich bin ein Frühchen, ich habe ein Frühchen zurückkommen. Wie kam es denn, dass du auch ein Frühchen bekommen hast?
Ja, das war unsere zweite Tochter. Meine Frau hat mit 32 Wochen Blasensprung. Und am nächsten Tag sollte das halt kommen, dann spätestens. Und alle haben gesagt, weil das erste Kind ein Kaiserschnitt war, na, wird wieder ein Kaiserschnitt. Auch da war es wieder eine Oberärztin, die gesagt hat, nein, das probieren wir spontan. Es hängt immer an Einzelnen. Ja. Auch wenn es Leitlinien und alles möglich ist. Es hängt doch immer wieder am Einzelnen. Und tatsächlich am nächsten Morgen, 8 Uhr, kam sie spontan.
Ach.
Ziemlich schnell. Und sie hat dann ein CPAP gebraucht. Mhm. Und interessant ist, ein Freund von mir, wir haben zusammen studiert und waren zusammen in der Klinik, als Ärzte in der Kinderklinik. Und der sollte das Kind erst versorgen. Und die Oberärztin meinte zu ihm, passen Sie auf, bei Kollegen passiert immer was. Das war natürlich eine schlechte Einstimmung. Und er stand dann da und hat gezittert und hat gesagt, komm, geh mal weg, lass mich machen.
Oh, selber.
Und dann habe ich ihr ein CPAP gemacht und dann kam ja die Entwicklung so Richtung entwicklungsfördernde Betreuung, sanfte Pflege und da hat meine Frau immer gesagt, bei jedem Geburtstag von unserer Tochter, der CPAP wäre nicht nötig gewesen.
Hat sie deine Arbeit kritisiert?
Auch, sie hatte ihn aber auch nur ein paar Stunden.
Okay.
Ja, sie war relativ groß, 2 Kilo, 2,2. Und war nur 3 Wochen in der Klinik. Und ich sage immer, sie ist die Schlaueste in der ganzen Familie.
In welchem Jahr war das? Wann ist sie geboren?
1980.
Ah ja, witzig. Und wenn dem Kollegen die Hände gezittert haben, wie war das bei dir, dein eigenes Kind zu versorgen? Also man hat ja doch nicht den Abstand.
Ganz ruhig. Ich war erstaunlicherweise ganz ruhig. Aber das ist mein Wesenszug. Das sagen alle ehemaligen Kollegen und Kinderkrankenschwestern und Hebammen, ich sei immer der ruhende Boden. Und ich glaube, das ist so was ganz Wichtiges in der Neonatologie, in der Notfallmedizin, aber auch um die Kollegen zu beruhigen. Und natürlich die Eltern, ist klar.
Ja, genau. Aber ja, ich weiß gar nicht, hast du das, also... War dir das so bewusst oder hast du das bewusst gemacht? Hast du quasi gesagt, nee, ich muss der ruhende Pol sein, damit du bist einfach so.
Genau.
Und ich, vielleicht macht dich das auch gerade so besonders dann in der Rolle als, ne? Das ist nämlich dann das, was du als Eltern, wenn du so aufgeregt bist und irgendwie denkst, so, was passiert hier, dann hängst du dich natürlich als erstes an Menschen, die sagen, alles gut, wir machen jetzt das, dann kommt das nächste und so. Ja.
Strukturiert.
Strukturiert, genau, das ist so viel wert. Und das sind dann die Menschen, an die man sich erinnert. Glaubst du denn, also du weißt es wahrscheinlich, du bist Experte dafür. Ist es denn Zufall, dass du selber Frühchen warst und dann auch ein Frühchen bekommen hast? Oder gibt es aus deiner Expertensicht einen Zusammenhang zwischen der eigenen Frühgeburt und der Frühgeburt deines Kindes?
Ich denke, das ist Zufall.
Okay.
Es gibt jetzt eine Studie aus China. Die haben bei 35.000 Müttern, Schwangeren, eine genetische Untersuchung gemacht und haben gesehen, dass 6 Gene die Schwangerschaftsdauer steuern. 3 führen zu einer Übertragung und 3 zu einer Frühgeburt. Das ist ganz spannend.
Das ist ja echt spannend, habe ich auch noch nie
Ja.
die Studie, brauche ich.
Und interessant ist aber, und das führt zu deiner Frage zurück, diese genetische Veränderung vererbt sich nicht auf die Kinder.
Okay, aber also was ich raushöre, ist, dass dass das schon für die Mutter, also die Mutter bestimmt quasi, ob das jetzt, ob sie dafür eine Veranlagung hat oder nicht, ja, weil ich habe ja auch zwei Söhne, die sind auch beide zu früh geboren und ich habe es auch in der Klinik erlebt, dass da auch ja schon einige Wiederholungsfälle dann waren.
Aber relativ selten. Also nach meinem Eindruck waren es meistens die Erstgebärenden. Und wir hatten selten wirkliche Frühchenfamilien, in Anführungszeichen.
Ja, wir haben ja dann auch noch ein reif geborenes, gesundes Kind hinterhergekriegt, spontan geboren, also ganz anders und auch total unerwartet. Da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, dass wir uns gar nicht getraut hätten, nochmal ein Kind zu kriegen, weil das so ein krasses Erlebnis ist, ne? Und auch so die Folgen halt, dann sind da, ich war oder die Jungs waren dann schon 6, als ich mit dem Kleinen nochmal schwanger wurde. Das heißt, ich hatte schon so viel erlebt, dass wir uns das nicht freiwillig angetan hätten, so, ne, das Risiko. Ja.
Aber
Ja,
ich
weil.
habe oft, Entschuldigung, ich
Nee, sag du.
oft erlebt in der Entwicklungsneurologie, dass die Eltern dann mit ihrem nachgeborenen, reifen, gesunden Kind kamen. Also
Ja.
zusammen im Frühgeborenen.
Ja, da sieht man auch wieder die Bindung dann, ne,
Genau.
zu der Station und so.
Und
Das ist auch,
stolz gezeigt haben.
also ich muss auch sagen, wir waren ja auch danach, und das wart ihr ja auch, Eva, immer mal wieder in der Klinik wegen, ja, weil halt immer mal was angefallen ist. Es klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber es ist ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn wir da auf diese Station kommen, ja. Also, und auch nicht im negativen Sinne, kann ich für mich jetzt sagen, sondern wir haben da, wir sind so gut betreut worden. Natürlich haben wir da vieles Schreckliches auch erlebt, viele Ängste gehabt und so, aber das hat uns da so gebunden, dass ich trotzdem immer ein gutes Gefühl hatte. Für viele
Aber
Eltern, ach so, Entschuldigung, sag
es
du.
gibt aber auch traumatisierte Eltern, die nie wiederkommen. Darf man nicht vergessen.
Nee, und da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Da haben wir mit einem Experten gesprochen, mit einem Psychologen. Kannst du dich erinnern?
Ja, klar,
Ja,
von der Klinik,
genau.
posttraumatisch.
Über posttraumatische Belastungsstörung der Mutter, weil das, ne, das ist wirklich sehr unterschiedlich, wie das jeder empfindet und wie man dann damit umgeht. Ja, auch total spannendes Thema.
Und
Jetzt.
das hängt gar nicht davon ab, wie klein das Kind ist, oder ob das Kind gesund ist oder nicht.
Ganz genau, da haben wir auch schon echt viele Geschichten von anderen Eltern gehört, die uns immer mal wieder schreiben. Und eben, ne, manchmal ist es so, wie du selber, ein Frühchen in der 35. Woche, wo aber zum Beispiel Atemprobleme gekommen sind. Ne? Oder wir kennen auch Geschichten von ganz frühen Frühchen, die keine Probleme hatten. Also es gibt halt keinen klaren Weg, so. Ich sage einmal ganz kurz Bescheid. Hier steht jetzt bei mir, Ihr Meeting endet in 10 Minuten. Das ist okay. Es hört dann einfach kurz auf. Aber genau, wir schreiben mal kurz die Sekunden auf. Ich stelle jetzt mal noch eine Frage. Die kriegen wir auf jeden Fall auch noch vorher hin. Jetzt hast du, oder eigentlich die Frage, wie hast du die Zeit nach der Geburt erlebt? Weil für jemanden wie uns, die sich überhaupt gar nicht damit mal vorher beschäftigt hatten, dass es ein Frühchen sein, also ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, dass es Frühchen werden könnten und wusste auch nicht, was das bedeutet und so weiter. Deswegen würde ich schon sagen, das war natürlich ein krasses Erlebnis und sicher auch ein Stück weit traumatisch und so. Wie hast du denn die Zeit nach der Geburt erlebt? Weil du warst zu dem Zeitpunkt ja schon Arzt, Neonatologe. Das heißt,
Also ich
du
lag auf
wusstest, was auf
meiner
dich.
Station.
Ja, genau, super, toll. Also du wusstest schon, was passiert oder auch passieren kann oder halt auch nicht passieren kann. Wie hast du das erlebt?
Also ich war total gelassen und weil ich wusste, ja, 32 Wochen und sie schnauft, da passiert nichts mehr. Und meine Frau hatte ziemliche Ängste, weil sie ja wusste, was ich so erzählt habe in den Gesprächen. Und sie hat nicht verstanden, warum ich so gelassen bin. Und ich da war auch in der Zwickmühle irgendwie, wenn ich mich zu viel mit meiner Tochter beschäftigt habe, sagen alle, naja, schau mal nach den anderen. Und wenn ich mich zu wenig mit ihr beschäftigt habe, sagte meine Frau, jetzt kannst du mal wieder zu Eva gucken. Also.
Und auch so nachher bei der Entwicklung warst du dann eher auch so ein bisschen sensibler, dass du ge geschaut hast, also so eher so, ha, ich muss da mehr hingucken, da können, dass mir da nichts durch die Lappen geht oder so.
Ja, das schon. Also sie hat sich ganz normal entwickelt, aber sie war etwas zurückgezogener wie ihre größere Schwester. Und wie sich das dann aber wieder ändert, im Erwachsenenalter war sie die in die Welt gegangen ist. Nach
Ach.
Südamerika, nach USA und so, nach England. Hat dann 15 Jahre in England gelebt. Der Charakter ändert sich total.
Das
Also,
ist total spannend, dass du das
ja.
sagst, weil ich erlebe das auch, dass meine Zwillinge sehr zurückgezogen sind und gern zu Hause und gern
Genau.
so die Sicherheit
Ja.
brauchen. Und ich manchmal denke, oh, da ist so viel in der Welt, was man irgendwie alles machen und erleben könnte. Geht doch
Ja.
raus. Und sie möchten einfach nicht. Aber
WhatsApp.
wahrscheinlich, wahrscheinlich, weißt du, irgendwann sagen sie, tschüss, Mama,
Das
bis
hat
dann.
einer meiner Neffen früher immer gesagt, wart's ab.
Das ist gut zu hören. Es gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Noch eine Frage an dich als Frühchenpapa. Hast du das Gefühl, du konntest besser oder schlechter als andere Eltern mit der Situation umgehen? Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, ne? Andere hatten Erwartungen an dich. Wie hast du das denn empfunden? Deine Frau hatte Erwartungen an dich. Von dem bisschen, was du jetzt schon erzählt hast, habe ich das Gefühl, sie hat eher so reagiert wie wir, ne? So dieses Unsicherheit, was passiert denn? Jetzt wusstest du ja schon so viel. Du hast gesagt, du warst gelassen. Hast du das auch wirklich so empfunden? Hast du gedacht, nee, das schaffen wir jetzt super, kein Problem?
Ja, man kann ja als Neonatologe schon ein bisschen die Prognose einschätzen. Und wenn ein Kind in der ersten Woche keine Atemhilfe braucht und anfängt zu trinken, was soll dann noch passieren? Also es
Ja,
ist aus medizinischer Sicht gedacht, nicht als Vater.
das stimmt natürlich. Ja, siehst du, da habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Das ist so, ich sage jetzt mal, wie sagt man,
So
Kriterien.
Kriterien, ja.
Ja,
So
genau, so
innere
Kriterien.
Kriterien.
Genau. Wenn man die nicht kennt, ne, also wir kannten sie ja nicht. Das heißt, wir konnten gar nicht wissen, wann ist denn das. Wir wussten natürlich auch, okay, die 1000-Gramm-Marke, wolltest du gerade sagen?
Nee, ich wollte gerade sagen, ich glaube, war gut so, dass wir nicht so viel wussten, weil es ist ja schon einiges passiert, auch bei uns.
Ja, und also es gab schon so die ein oder andere Marke, die uns schon klar war, ne? Wenn sie 1000 Gramm erreicht haben, haben wir auch mega gefeiert mit Kuchen und allem Möglichen. Oder eben der Wechsel von Beatmung auf CPAP, oder nur noch so eine Highflow-Brille oder so. Das waren natürlich, das haben wir schon auch wahrgenommen. Aber ansonsten wussten wir natürlich nicht, was denn die wesentlichen Entwicklungsschritte sind, an denen wir uns entspannen dürfen, so.
Das ist ja das Problem, dass wenn wir denken, bei der Entlassung, Frühchen hat keine Hirnblutung, trinkt gut, hat guten Kontakt zu den Eltern. Für uns ist die Prognose dann eigentlich relativ gut. Für die Eltern ist sie aber immer noch eng angstbehaftet. Und wir haben ja die Südbayerische Entwicklungsstudie gemacht und ehemalige Frühchen bis ins Erwachsenenalter untersucht. Und da war es auch interessant, dass die Eltern die Lebensqualität ihrer ehemaligen Frühchen schlechter eingeschätzt haben wie die ehemaligen Frühchen selber. Also diese Angst geht bis ins Erwachsenenalter der Kinder.
Das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Ich struggle da manchmal selber damit im Moment auch, dass eben, nur weil ich so ein extrovertierter Typ bin und meine Kinder sind so introvertiert und wenn sie sich dann zurückziehen, Und dann denke ich oft, oh, die sind so alleine, ne? Oder so, die müssen doch mehr erleben und die haben so wenig Spaß und so, aber sie empfinden das nicht so. Und da habe ich zum Glück auch schon mal mit einem Arzt drüber gesprochen, der gesagt hat, sie stressen ihre Kinder nur, wenn sie ständig versuchen, die mit anderen Kindern in Kontakt zu bringen.
Aber sie sind ja zu zweit, sie sind ja nicht alleine.
Ganz
und
genau.
Das fand ich toll, als Zwilling immer jemanden zu haben zum Spielen. Also wir haben viel mit unseren Nachbarnkindern gespielt, klar, aber wir waren uns auch selbst genügend.
Ja, das kann ich bestätigen.
Ja.
Absolut. Unsere Jungs sind auch, die brauchen wirklich nicht viel. So, aber und das ist für mich als Mama schwerer zu lernen, ne, als also was du jetzt gerade gesagt hast, ich hätte noch vor ein paar Jahren ihre Lebensqualität wahrscheinlich schlechter eingeschätzt, als sie das selber sagen. Und sie sind auch sehr glücklich, ne? Also total fröhliche Kinder, was vielleicht auch nicht immer selbstverständlich ist nach diesen ganzen traumatischen Erlebnissen und so. Hat sich denn nach der Frühgeburt deines Kindes der Umgang mit den Eltern geändert? Also in deiner Rolle als Arzt, logischerweise.
Ich muss sagen, weniger bei der Geburt des Frühgeborenen, sondern nach dem ersten Kind schon. Und das erlebe ich bei ganz vielen Kollegen, Kolleginnen und auch bei den Schwestern. Wenn man selber Kinder hat, sieht man das ganz anders. Und ich habe es in der Ambulanz immer überlegt, wenn man selber Kinder hat, überlegt man dreimal, ob man das Kind stationär aufnimmt. Wenn man weiß, was das für die Eltern bedeutet.
Oh ja.
Also es hat jetzt nichts mit der Frühgeburt zu tun gehabt, sondern generell, wenn man selber Kinder hat, geht man anders ran.
Dir lag die Betreuung der Eltern immer besonders am Herzen. So hast du uns das auch ausgedrückt. Daher hast du den bunten Kreis gestartet.
Ja, vorher war noch der Bundesverband Frühgeborene Kind.
Das ist richtig. Ja, also du hast dich da so rangetastet.
Das war parallel.
Okay.
Also ja, ich hatte das Glück, in Hannover in der Klinik zu sein, die in der Elternbetreuung relativ weit. Das war damals die Kinderheilanstalt, hieß sie.
Oh,
und
ja,
hieß dann nach dem, nach dem Umzug auf die Bult, hieß sie Kinderklinik auf der Bult. Und ist eine der größten deutschen Kinderkliniken. Ja, und die Neonatologie war schon für heutige Verhältnisse sehr entwicklungsfördernd. Also wir hatten schon in den 80er Jahren Roaming-in für, nicht Roaming-in, ganztägige Besuchszeit für Mütter oder Eltern auf der Intensivstation, Frühchenstation. Und wir haben auch gekängurunt, aber das ist noch nicht so genannt. Nur die Eltern haben die Kinder rausgekriegt. Und ich bin in Kontakt gekommen mit der Frühchenstation in PJ. Und das hat mich dann schon fasziniert und habe ich gedacht, oh, das wäre was. Und habe dann die MA-Zeit auch in der Kinderklinik gemacht, wieder auf der Neonatologie. Und so war es klar, ich werde Neonatologe, aber dann war keine Stelle, dann war ich kurz in der Chirurgie. Und kurz vor Weihnachten rief mich mein Chef an, ob ich in einer Woche anfangen könnte. Sie brauchen dringend jemanden.
Oh, okay.
Oder konnte ich aber dem Chirurgiechef das nicht antun, sofort zu wechseln. Und dann haben wir, so gesagt, 2 Monate noch und dann habe ich da angefangen. Und da war es auch irgendwie die Grund-DNA, dass man mit Eltern gut umgeht, dass man die Eltern gut einbezieht. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt spezifisch da war. Und so bin ich da ziemlich reingewachsen. Und als ich dann nach Augsburg ging, mein Doktorvater hat mich dann mit nach Augsburg genommen, 1987, kam ich wieder auf eine Station, die schon sehr elternfreundlich war. Und wir haben dann in Augsburg einen Elternverein gegründet, also eine Elterninitiative. Der Anlass war, war eine Familie mit Drillingen.
Wow,
und
ja.
Die waren da sehr dahinter und dann haben wir uns überlegt, wie ist es denn an anderen Kliniken? Und ich habe mich ein bisschen umgehorcht, so bei den Neonatologietagungen. Und dann bin ich eben auf den Professor Linderkamp gestoßen in Heidelberg und seinen Oberarzt, Herrn Sontheimer. Und dann hatten wir die Idee, also der Dieter Sontheimer und ich, wir müssten doch eigentlich einen Dachverband der Elterninitiativen gründen. Und Ich habe dann eine Umfrage gemacht bei allen Neonatologien mit Hilfe der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin. Und wir hatten einen ganz tollen Rücklauf, ich glaube 80% Rücklauf.
Wahnsinn. Offensichtlich hohes Interesse, ne?
Ja. Und dann haben wir uns mal bei einer Tagung in Heidelberg im Keller der Uni-Kinderklinik getroffen und haben so Brainstorming gemacht und haben auch so einen Satzungsentwurf schon gemacht und ein bisschen vorgearbeitet. Und dann haben wir eingeladen zu dieser Gründungsversammlung im November 92 in Frankfurt. Mhm. Und wir haben auch vorher schon eine Vorsitzende ausgeguckt, die aber noch nichts davon wusste.
Ach so.
Eva von der Linn, eine Psychologin aus Heidelberg, die jetzt an der Uni im Psychologischen Institut arbeitet, die hatte selber Zwillinge und hat dann als Psychologin stundenweise auf der Neonatologie gearbeitet und hat darüber promoviert.
Und hat da die Eltern betreut.
Genau. Mhm. Und die war natürlich für uns die Vorsitzende. Naja, und dann ganz überraschend haben sie dann einen Tag früher gefragt, ob sie es machen würde. Und sie hat es dann zugesagt. Und die Einzige, die von damals noch dabei ist, ist die Barbara Mitschdörfer. Mhm. Die ist ja damals noch Dölp. Mhm. Und die wurde Kassenwartin, weil sie Bankkauffrau.
Ah ja, jeder nach seinen Talenten, ne?
Ja, genau. Also, und wir waren dann 7 Gründungsmitglieder und ich glaube 15 weitere Mitglieder dann und 10 oder 15 Fördermitglieder, also um die 30, 37, glaube ich, Mitglieder. Und es war doch überraschend, wie viel da waren. Da waren über 50 Leute in dieser Gründungsversammlung. Das hat sich dann sehr schnell ausgeweitet und wir waren dann auch sehr professionell, haben dann ja auch das Mitteilungsblatt gemacht und etliche Symposien. Und das war ja damals die Zeit gerade mit Frau Markowitsch, mit der sanften Pflege. Und die ist ja bei den Neonatologen, bei den Hardlinern gar nicht mit angekommen. Mhm. Und wir haben das unterstützt, aber nicht das Gesamtkonzept der sanften Pflege, sondern die entwicklungsfördernde Pflege. Wir sind sehr früh schon auf den Begriff entwicklungsfördernde gegangen. Und dann sind wir heftig angegriffen worden von der GNPE, gerade von Herrn Poland aus Ulm.
Okay.
Und dann, als der Professor Opladen Chef der GNPE wurde, also Vorsitzender, da hat sich das Blatt etwas gewendet. Er war uns dann sehr gewogen. Und hat zum 10-jährigen Jubiläum uns eine ganz tolle Widmung auch geschrieben, dass ohne den Bundesverband das frühgeborene Kind die Elternbetreuung, die Neonatologie in Deutschland sich nicht so weiterentwickelt hätte. Das war natürlich der Ritterschlag. Aber am Anfang hatten wir ganz viele Gegner. Und auch die Eltern mit ihren Initiativen hatten oft Gegenwind in den Kliniken. Das war nicht einfach.
Weil die Ärzte, also ich, für uns ist es heute vielleicht selbstverständlich, ja. Aber was war denn so das Hauptkriterium, warum der Gegenwind kam? Also nachdem ja positive Ergebnisse dabei rauskamen. Also es war ja offensichtlich erfolgreich.
Ja, aber damals gab es ja noch gar nicht die Studie. Es gab ja die Heide-Lise Ahls in den USA, die schon 82 ihr Projekt NITCAP vorgestellt hat. Aber das hat man in Deutschland einfach nicht gelesen. Das habe ich auch erst hinterher gelesen. Und Studien dazu gab es ja kaum. Die gab es ja erst ab den 90ern. Die Schwestern waren natürlich dagegen, weil, wie es Ernest Freud ja gesagt hat, da ist das Whose-Baby-Syndrom. Wem gehört das Kind? Das Kind gehört der Klinik, den Schwestern, den Ärzten, aber nicht den Eltern. Also da mussten die auch umswitchen, ja auch mit den Besuchszeiten auf den anderen Stationen. Mhm. Der Roaming-In war ja am Anfang ein ganz schwieriges Thema. Also die Eltern nehmen uns die Kinder weg. Dabei ist ja umgekehrt.
Total, ne? Also
ja, aber das war in den Köpfen. Bei den Ärzten war viel in den Köpfen, muss ich sagen, ja, jetzt wollen die Eltern das auch noch bestimmen und alles besser wissen. Also da wurde ein bisschen an dem Ego gekratzt.
Ah ja, das verstehe ich. Und nochmal so für zusammenfassend, was bedeutet das sanfte Pflege? Also du hast ja jetzt schon gesagt, dass die Eltern halt mehr beteiligt werden, dass im Rooming-in sogar dann gab es da noch andere Aspekte, die das beinhaltete?
Ja, auch die Elterngruppen. Heute sind ja die Elterngruppen nicht mehr so bedeutend, weil die halt sich viel im Internet informieren. Aber damals war das erste Mal, dass ja Eltern, und überwiegend waren es dann Kinderkrankenschwestern, nicht am Inkubator miteinander gesprochen haben, sondern in einem geschützten Raum. Und das fand ich auch sehr hilfreich. Ich war da oft dabei. Und da lernte man auch das Umfeld der Eltern mal kennen. Und das ist ja das Wichtige auch beim bunten Kreis, bei der Nachsorge. Die Hausbesucher sind das Wichtige. Mhm. Dass man wirklich die Umgebung kennenlernt, in der das Kind dann lebt. Und ja, und dann war natürlich immer die Angst, man hat mehr Arbeit mit den Eltern. Und ich habe immer gesagt, na, wenn die Mutter 6 Stunden Pflege ruht, habt ihr gar keine Arbeit.
Das stimmt. Also,
ja, eben.
In der Zeit kann man ja nichts machen. Das ist eigentlich gut, ne?
Genau. Also es war schon ein großes Umdenken. Und Gott sei Dank war das dann mit dem Bundesverband so, dass der so etabliert war, dass wir auch Sitzungen hatten bei den Fachtagen, bei der GNPI. Und darüber natürlich auch wieder ein Verteiler, also Multiplikator hatten, dass andere, die noch nicht so weit waren im Denken, da vielleicht einbezogen wurden. Mhm. Also uns war es ganz wichtig, und das muss ich nur sagen, ich glaube, wir waren der erste Selbsthilfeverband, der Betroffene und Fachleute zusammengeführt hat. Das war uns immer ganz wichtig, dass es nicht eine Selbsthilfegruppe ist, die im eigenen Saft schmort, ja, sondern dass wir Fachleute dabei haben. Und dadurch haben wir die Akzeptanz der Fachgesellschaften gekriegt. Und der Herr Wirtl war ja ganz lange im GBA, also im Gemeinsamen Bundesausschuss, mhm, und war da auch sehr angesehen. Das hat uns auch sehr geholfen, wirklich als Fachverband auch angenommen, akzeptiert zu werden. Also wir haben 2 Säulen sozusagen, wo wir dann akzeptiert sind. In der, also fachlich, in den Fachgesellschaften, aber auch bei den Eltern durch die Angebote für die Eltern.
Ja, ja, und das, du hast es ja vorhin auch gesagt, was habt ihr denn da so gemacht? Also so ein Symposium ist ja eher was für den Fach, fürs Fachpublikum, ja, aber
immer, ja, Eltern dabei. Das waren mehr, ja, Eltern und Fachleute.
Okay.
Also die Symposien waren immer für beide Gruppen.
Okay, und umgekehrt habt ihr auch, wenn ihr jetzt eine Elterngruppe gestartet habt oder dann das Elterngespräch angeregt habt, habt ihr auch da die Fachleute wieder eingebunden. Ja, ja, genau. Was habt ihr denn noch gemacht, also was an Aktionen und so weiter, was den Bundesverband nach vorne gebracht hat? Weil für uns ist der heute nicht mehr wegzudenken. Das ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Lebens. Mhm. Und was sind denn für dich so die Aktionen oder die wichtigen Meilensteine, von denen du sagst, das hat
also uns ein ganz gefallen. Wichtiger Meilenstein war die Gründung des FITZ, Frühgeborenen Informationszentrums, mit der Hotline. Mhm. Das war Anfang der 2000er Jahre, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau.
Ja, das gibt es jetzt noch.
Das gibt es noch, genau. Und dass wir dann auch fest angestellte Mitarbeiter hatten, dass es nicht ein Verein war von Ehrenamtlichen, also dass der professionalisiert wurde, auch in der Vereinsführung. Und dann die ganzen Publikationen, die wir gemacht haben, mhm, die ganzen Broschüren, die sowohl bei Fachleuten, aber eben besonders bei den Eltern begehrt sind. Die Barbara hat gestern erzählt, es gibt eine neue Broschüre, ja, über erwachsene Frühgeborene. Ja. Und bei der letzten Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde sind die ihr aus den Händen gerissen worden, sozusagen. Also ganz großes Interesse.
Ja, das haben wir auch, ne? Du hast ja auch gemerkt, wir fragen dich auch ganz viel, ne, wie deine Wahrnehmung ist, weil das echt wir können es ja nicht nachvollziehen. Mhm. Ne? Wir haben es nicht selber erlebt und die Kinder können es oft noch nicht so formulieren.
Ja.
Und dazu verstehen, wie empfinden die das denn? Das ist für uns Eltern so wichtig, wenn wir ihnen gut Hilfestellung geben wollen. Ne? Weil wir wollen sie ja nicht überbehüten und übersteuern und ihnen Dinge aufdrücken, die sie nicht brauchen, sondern genau, also ich kann es total nachvollziehen. Genau, und ich kenne diese Broschüre auch.
Ja, und dann war bei uns in Augsburg so die Idee oder das Problem, was passiert mit den Frühchen nach Entlassung? War noch nicht, hatten wir nicht so auf dem Schirm. Und ich muss sagen, viele Kollegen denken auch nur bis zur Stationstür und nicht drüber hinaus.
Ja.
Ich will jetzt kein Kollegen-Bashing machen, aber das ist am Anfang immer so, wenn man Neues in einem Metier. Aber wenn man mal so einen Überblick hat, dann denkt man halt, ja, was wird jetzt aus den Kindern? Und deshalb hatte ich von Anfang an Interesse eben an Entwicklungsneurologie. Und dann hatten wir zum Glück einen Heilpädagogen in der Kinderonkologie in Augsburg, der diesen Drehtüreffekt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und in der Kinderonkologie gesehen hat.
Okay.
Also er hatte in der Ausbildung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie immer diesen Drehtüreffekt und dann in der Onkologie auch, die sind ja ganz häufig wieder stationär aufgenommen worden. Und dann hatte er die Idee, das war der Horst Erhardt, wir gründen einen Verein zur Familiennachsorge. Das war ja dann der Ursprung des bunten Kreises. Und er hat dann Mitstreiter gesucht in der Klinik. Und hat so seine Vision da gehabt und ich muss ehrlich sagen, ich habe ihm gesagt, das wirst du nicht hinkriegen.
Okay.
Und also ich war schon engagiert und dafür, aber ich hatte so im Hinterkopf, das ist eine Nummer zu groß. Aber er hat unerbittlich an seiner Vision gearbeitet, Gott sei Dank. Und so, dass wir auch 1993 den Bunten Kreis gegründet haben. Und auch von Anfang an immer versucht haben, mit den Selbsthilfegruppen zusammenzuarbeiten. Und das ist ja eigentlich eine Elterninitiative auch, so von der Gründung her. 12 Elterninitiativen an der Klinik haben den gegründet. Also als Verein. Jetzt ist ja eine Stiftung. Aber es ist eben als Verein gegründet worden, von den Eltern aus. Das war uns auch immer ganz wichtig. Es ist kein von oben oktroyiertes Konstrukt, also wieder eine neue Ebene in der Gesundheitsversorgung, hat sich jetzt irgendein Politiker oder so ausgedacht, sondern es kam aus den Eltern.
Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil tatsächlich der Ursprung für diesen Podcast bei uns auch aus dem inneren Bedürfnis rauskam, dass wir, als wir zu Hause waren, irgendwie den Austausch gesucht haben. Wir zwei miteinander,
genau.
Rita und ich.
Genau.
Aber halt auch mit anderen betroffenen Eltern, ne? Und da so eine Andockstelle zu finden, das ist total wichtig.
Was mir jetzt bei euch einfällt, ich habe das ganz oft erlebt, dass sich so zwischen frühen Eltern Freundschaften entwickelt haben.
Ja, weil man sich einfach auch ein Stück weit braucht, ne? Wenn man sich sympathisch ist und dann ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass man einfach über die Dinge spricht, die einen beschäftigen und das sind halt die gleichen und dann kann da echt was Tolles draus entstehen, ja.
Das ist die kleine Elterngruppe.
Ja, und dann waren wir ja wirklich eigentlich fast von Anfang an auf der Intensivstation zusammen. Also das heißt, wir haben alles miteinander so erlebt, ja. Das hat uns so zusammengeschweißt. Also ja.
Ja, und man kann ja auch mit keinem anderen drüber reden, weil die das ja nicht erleben.
Ja, genau. Und also selbst wenn man drüber redet, können sie es nicht im gleichen Maße nachvollziehen. Und das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, sondern einfach ist so schwer verständlich. Selbst meine Familie war ja auch nicht auf der Intensivstation dabei, ging ja nicht. So, und das da fehlt dann so ein Stück, was uns zwar jetzt ganz speziell verbindet, ja, mit anderen Eltern total.
Ich hätte jetzt noch eine Frage zum bunten Kreis. Also das ist ja nicht nur diese Elterngruppen, der Elternaustausch, sondern das ist ja schon die richtige medizinische Nachsorge auch, die ja jetzt auch anerkannt ist und auch von den Kassen und so weiter bezahlt wird. Magst du da noch mal kurz erzählen, du hast ja gesagt, der Kollege, der hatte diese Vision, aber das ist ja im deutschen Gesundheitssystem sowas einzuführen, dass das dann auch anerkannt ist. Ja, ich weiß nicht, war da auch der Kollege dann vom GBA wieder da an Bord oder wie habt ihr das geschafft?
Ja, da war viel Glück dabei. Die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt. Also er hatte eben die Vision, dass wir ein Team machen nach der Methode Case Management. Kinderkrankenschwestern, Sozialpädagogen und psychosoziale Mitarbeiter, also Psychologen auch. Und dass die zusammen die Eltern interdisziplinär betreuen, also um die Entlassung, Entlassmanagement und nach der Entlassung. Und dann sich aber wieder überflüssig machen, dass die Familien woanders angebunden sind. Also die Netzwerkarbeit war uns auch ganz wichtig. Und seine Vision war eben, dass es mit Hausbesuchen sein soll. Und aus der Klinik heraus darf man ja keine Hausbesuche. Das haben wir zwar in der Onkologie so unter der Hand manchmal gemacht, aber man darf es offiziell nicht. Und das war ein ziemlicher Schritt, sodass wir eigentlich sagen mussten, die Klinik kann das nicht, wir müssen einen Verein gründen. Und der Verein stellt die Mitarbeiter an, die nach Hause gehen. Und das waren oft Kinderkrankenschwestern aus der Klinik, die dann 400-Euro-Job oder halbe Stelle dann bei uns hatten, halbe Stelle Klinik. Und da muss man auch sagen, die waren mutig, haben auf eine halbe sichere Stelle verzichtet und sind in so einen Verein gegangen. Ja. Und wir hatten tolle Gründungsmitglieder, also sehr engagierte Eltern auch. Und dieser Drillingsvater ist später dann ja auch Geschäftsführer vom Rundenkreis geworden, der Herr Otte. Und wir hatten das Glück, auch von Anfang an Sponsoren zu haben. Die Krankenkassen haben es ja noch nicht bezahlt. Wir haben das, also 1994 ist die erste Kinderkrankenschwester angestellt worden und erst 2005 gab es den Vertrag dann, also im SGB 5, Sozialgesetzbuch 5 aufgenommen. Sonst so ab ja, 2000 gab es Einzelfallentscheidungen, aber richtig als Kassenleistung ist es eben erst 10 Jahre später aufgenommen worden. Aber wir hatten Gott sei Dank gute Sponsoren und wir hatten einen großen Sponsor, das war eine Pharmafirma in Augsburg, Firma Beta Pharm, das war eine Tochtergesellschaft von, wie hieß die in München, in Ottobrunn? Die gibt's auch nicht mehr, die hat Novartis gekauft, aber ist jetzt egal.
Weiß ich gar nicht, ja.
Beta Pharm, der Geschäftsführer von Beta Pharm hat gesagt, er möchte irgendwas Soziales machen, also Wirtschaft und irgendwas Soziales zusammenführen, was damals ganz neu war, heute ist es gang und gäbe. Und er hat auch dafür einen Preis gekriegt später für diese Idee. Und er hat ein Institut gegründet, das Beta-Institut. Und damit haben wir unsere Idee erstmal ausgerollt und beforscht. Und das war ja wichtig, sonst wäre das keine Kassenleistung geworden. Und da haben wir zwei große Studien gemacht. Und die eine Studie war eine gesundheitsökonomische Studie, ja, von dem Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie in Augsburg. Und eine Promotionsarbeit auch von Frau Wiedemann. Und das andere war eine Studie, die gezeigt hat, dass es wirkt. Das war die Prima-Studie. Da haben wir auch wieder Glück gehabt, dass der Professor Bartmann in Bonn seine Klinik zur Verfügung gestellt hat als Kontrollgruppe, weil die ja noch keine Nachsorge hatten. Wir konnten ja keine Kontrollgruppe machen, sonst hätte man der Hälfte der Eltern Nachsorge vorenthalten müssen. Und es bezog sich eben auf frühe Neugeborene, da haben wir ja angefangen. Und ich bin heute noch überrascht, dass wir da so viel Geld gekriegt haben, auch vom Landschaftsverband Rheinland. Und so viel Unterstützung. Und beide Studien haben eben gezeigt, dass es erstens kostengünstig ist und dass es zweitens wirkt. Also auch die Mutter-Kind-Bindung fördert und so weiter. Mhm. Und das ist die Inanspruchnahme von Krankenhaus und Ambulanz und Kinderärzten reduziert. Also es lohnt sich sozusagen. Und das war dann der Anstoß, dass es doch ins SGB V aufgenommen wurde. Die Kassen waren ganz dagegen. Die wollten Einzelfallentscheidungen. Und ich weiß noch, es gab eine große Sitzung hier mit 16 Krankenkassenvertretern. Und bis auf die AOK waren alle dagegen. Und wir haben gesagt, nee, wir ziehen das politisch durch. Und hatten zwei große Befürworter. Das war Herr Seehofer, er war damals gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU. Und da gab es schon eine Nachsorgeeinrichtung in Neuburg. Er ist ja aus Ingolstadt und er war Schirmherr dieser Einrichtung. Und die Ulla Schmidt, die Gesundheitsministerin, war Schirmherrin in Aachen. Und das waren unsere Fürsprecher und das waren wieder so Glücksfälle, die richtigen Leute am richtigen Ort. Und die haben das dann durchgesetzt und dann haben wir die Kassen quergeschossen und haben die Anspruchsvoraussetzungen sehr hochgeschraubt. Und das ist leider immer noch unser Problem. Und die waren einfach sauer, so wie im Kindergarten. Wir haben nicht das gekriegt, was wir wollen, also erschweren wir das Ganze. Das ist Gesundheitspolitik, wie ich sie so erlebe.
Oh, das ist so ärgerlich, da könnte ich mich immer so aufregen über sowas. Aber umso toller, dass ihr gesagt habt, wir setzen uns trotzdem durch und dass ihr diese Fürsprecher hattet. Ne? Das, so wie du sagst, du hast jetzt gesagt, das ist Glück, sind halt einfach wichtige Beziehungen, die man aufbaut und die sowas so weit tragen können. Ne? Ich meine, wenn ihr die nicht gehabt hättet.
Ja, unser Glück war, dass sowohl der Horst Erhardt wie ich große Netzwerke sind. Der Horst Erhardt war eher der politische Netzwerker und ich der fachliche Netzwerker. Also ich habe es in den Fachgremien vertreten.
Also habt ihr euch auch gut ergänzt.
Genau, und das war ein tolles Team.
Toll. Und war das erst regional und oder wie hat sich das entwickelt? Wie kann man das heute in Anspruch nehmen?
Ja, es ging sehr schnell, hat sich das verbreitet. Nach unserer Idee haben sich andere Vereine gegründet. Der erste, glaube ich, dann in Neuburg, aber dann auch in Coesfeld, ganz weit weg und eine kleine Klinik, aber da war ein ganz engagierter Sozialpädagoge, der das sehr forciert hat. Und dann gab es, ich glaube, 50 Einrichtungen schon, wo es dann ins SGB 5 kam, die auch über Sponsoren halt und Einzelfallentscheidungen ihr Geld gekriegt haben. Und dann, als es dann ein Sozialgesetzbuch war, ist es explodiert auf über 100 Einrichtungen. Aber da steht's jetzt, weil gerade im Osten, in den neuen Bundesländern, fehlt einfach das Geld, weil das ist nur 95% refinanziert. Wenn eine Klinik jetzt Nachsorge aufbaut, muss sie 5% selber aufbringen. Und da sagen die, nee, das brauchen wir nicht.
Das heißt, das wird immer von den Kliniken initiiert?
Ja, nein, zum Teil von den Kliniken, zum Teil aber auch über Elternverbände, Elterninitiativen. Und es gibt zwei Modelle. Einmal, dass es von der Klinik ausgeht und das andere, dass es von außen in die Klinik gebracht wird. Also, dass es ein Verein ist, wie bei uns oder die Stiftung. Und wir arbeiten halt in der Klinik dann. Also zwei Modelle, aber jeweils die Finanzierung ist eben für beide Modelle nicht 100%. Und das ist schwierig.
Aber da könnte eine Privatfinanzierung, also Spenden, große Unternehmen oder sowas, so wie ihr angefangen habt,
natürlich,
könnten da helfen.
Wir leben ja jetzt auch zum großen Teil von Spenden. Also gut, wir sind jetzt sehr große Einrichtung. Wir haben 150 Mitarbeiter an drei Standorten, also in Augsburg, Kempten und Memmingen. Und wir haben einen Umsatz von 3 Millionen.
Wow.
Und davon sind aber nur 1,2 Millionen refinanziert. Okay. Wir machen ganz viele Projekte, die dann irgendwann mal wieder anerkannt werden, wie ein Geschwisterkinderprojekt und so weiter. Und da müssen wir halt viel in Vorleistung gehen. Also wir sind jetzt auch auf Spenden angewiesen. Alle, wenn es über einen Verein geht, alle Vereine sind Spenden. Und das ist leider ein Problem, dass eine Leistung, die offiziell im Sozialgesetzbuch 5 steht, wo steht, wird erbracht, dass da die Kassen sagen können, es wird aber nicht zu 100% bezahlt. Das ist schief.
Das ist eine Schieflage.
Ja.
Wie kann man denn unterstützen, wenn jemand unterstützen wollen würde? Habt ihr eine Online-Spende oder geht es sowas über dich oder gibt es eine Geschäftsstelle
nein,
wahrscheinlich? Ne?
Ja, ich muss jetzt sagen, wir haben ja dann auch den Bundesverband Bunter Kreis gegründet zur Qualitätssicherung. Und alle arbeiten nach gleichen Qualitätsmaßstäben, werden auch zertifiziert. Und Spenden sind immer sinnvoll für die lokale Einrichtung.
Okay.
Also nicht für die Dachorganisation und jetzt sage ich mal nicht für Augsburg,
ja,
sondern für die lokale Einrichtung.
Ja, okay, also jeder könnte bei sich vor Ort gucken, was ist denn der lokale Nachsorgeverband für Eltern von frühgeborenen Kindern und da einfach sich entweder engagieren oder eben auch finanziell unterstützen. Total spannend. Wir sind so langsam am Ende der Zeit angekommen. Fritz, wie geht es denn jetzt mit dir und den Frühchen weiter? Du hast vorhin schon kurz dein Alter verraten, total toll. Bist du so der Typ, der sagt, oh, Ruhestand jetzt so langsam reicht's oder bleibst du erhalten? Was machst du?
Also ich habe gestern mich ja schon zurückgezogen vom wissenschaftlichen Beirat, weil es ja, ich fühle mich jetzt nicht mehr am Puls der Zeit sozusagen. Also wenn man nicht mehr in der Klinik ist und nicht mehr auf die Kongresse geht, dann denke ich, bin ich fachlich nicht mehr so der Richtige. Und habe eine tolle Nachfolgerin vorgeschlagen, die auch akzeptiert wurde, die Britta Hüning aus Essen, die dort das SPZ leitet, auch eine Neonatologin. Die war auch meine Nachfolgerin im Vorstand Bundesverband Bunter Kreis.
Aha, da schließt sich der Kreis.
Genau. Ja, dann habe ich auch nicht mehr den Lehrauftrag, den du vorhin erwähnt hast, über Musiktherapie. Dafür bin ich jetzt im Vorstand des Leopold-Mozart-Kuratoriums. Das ist ein Förderverein der Musikhochschule. Also ich mache jetzt Case-Management in Sachen Musik.
Ach so, ja, genau. Also dir wird nicht langweilig offensichtlich.
Nee. Mache noch Seminare für das Ausbildungszentrum, also entwicklungsfördernder Neonatalbegleiter. Und den Salzburger Lehrauftrag habe ich noch. Also ganz raus bin ich nicht. Aber aus dem Tagesgeschäft bin ich raus.
Ja, also Fritz, wie gesagt, wir sind jetzt am Ende. Ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Also wir haben ja jetzt wirklich aus so vielen Blickwinkeln das Thema Frühgeborene besprochen. Ich fand es wirklich mega interessant. Und ich glaube, wir könnten mit dir, ich meine, du hast Jahrzehnte mit Frühchen gearbeitet, da könnten wir jetzt auch noch Stunden weiterreden.
Aber, seit 1976, könnt ihr ja mal ausrechnen, wie lange.
Das kann man natürlich jetzt nicht alles hier in einer Dreiviertelstunde zusammenfassen. Aber auch vor allem vielen Dank auch jetzt als Eltern dafür, wie du dich einsetzt für die Frühgeborenen und auch für die Eltern und so weiter. Das ist ja wirklich ein Lebenswerk, was du da hinterlässt und das jetzt auch Stück für Stück übergibst. Und ja, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit für uns genommen hast, für unseren Podcast und alles Gute weiterhin.
Für heute ist die Folge vorbei, aber wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eigene Geschichten habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns so wie immer. Hinterlasst uns Kommentare auf unserer Webseite, empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Wir freuen uns drüber, genauso wie wir uns freuen, von euch zu hören. Und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, bis bald. Tschüss.
Und so.